Hot Seats and Cold Brews. Dein Mountainbike-Podcast mit Insights, Trash and Talk direkt aus der Szene.
Hallo und herzlich willkommen zur bisschen verspäteten Neujahrsansprache von eurem Qualitätspodcast Hot Seats and Cold Brews. Und nachdem ich jetzt fast 2 Wochen mit ihm im Urlaub war, freue ich mich, dass wir jetzt hier unsere Geschichten uns gegenseitig erzählen. Ich freue mich, dass du da bist. Dennis Strattmann.
Hallo Tobi, guten Morgen und frohes Neues hier über den Kanal. Ich meine, wir haben uns ja, wie du sagtest, schon gesehen. Du hast gesagt Qualitätspodcast, da muss ich kurz reingrätschen. Ich hatte ja letzte Woche die Ehre, mit Mike the Bike, the almighty Cross-Weltmeister, zu podcasten. Und dann ist mir doch tatsächlich beim Export ein grober Fehler unterlaufen. Ich habe zu viele Hebel gedrückt, weil ich es besonders gut machen wollte.
Das ist dieses AI, ne? Von der alle reden, genau. Was uns übernehmen wird.
Und der erste Soundfall war richtig übel. Wir haben das recht schnell gemerkt, recht schnell ausgetauscht. Und es sollte jetzt dann auch bei allen gut sein. Bei wem es nicht gut ist, der müsste vielleicht nochmal sein Device neu starten oder wenn er es hören will, auf einem anderen Device hören. Manche speichern es lokal und man kriegt es da nicht raus. Aber wie gesagt, der kaputte Fall war wirklich nur so 2-3 Stunden online.
Ja, viele haben ja gedacht, der Mike ist echt alt geworden und redet mittlerweile sehr undeutlich, aber es war tatsächlich ein kaputter Soundfall.
Ja.
Ich habe 40 Minuten gebraucht, um es zu verstehen. Dass
ja gut, Mike versteht man sowieso nicht immer, ja. Weil alt geworden ist er ja auch, aber er altert ja wie ich auch, wie du mir sagst, in Würde. Und er ist ein cooler Typ, der polarisiert, er hat ein paar geile Storys rausgehauen. Man muss nicht bei allem zustimmen, aber der hat eine Meinung und der kommuniziert sie klar vorne raus, ohne hinterm Rücken. Und das finde ich das Geile am Mike. Also der Podcast lohnt sich. Ja. So viel dazu. Und dann auch Mike, einer der wenigen, der sich auch darauf gefreut hat, mit mir ein Bier zu trinken. Mit dir habe ich die Ehre ja nicht mehr. Ich habe jetzt hier wieder so einen Tee. Vielleicht müssen wir den Podcast mal umnennen in Hot Seats and Fencheltee oder so.
Ja, das wäre doch was. Das wäre doch was, genau.
Ja. Du warst ja deutlich länger in Italien noch als wir. Wie war's?
Es war sehr, sehr schön. Wir sind tatsächlich erst gestern Abend nach Hause gekommen. Deshalb sitze ich hier auch etwas sehr, sehr dick bekleidet, weil es ist frisch geworden in Deutschland. Also es ist ein bisschen anders wie in Italien. Und wir hatten jetzt, es war ja wirklich katastrophales Wetter angesagt. Und deshalb haben wir uns überlegt, wir bleiben einfach noch ein bisschen länger. Und sind dann gestern nach Hause gekommen und im Dezember hatten wir uns, weil wir sind ja super technologieoffen, haben wir uns so Smart Heizthermostate gekauft. Und du kannst dann per App immer sehen, wie warm ist es und kannst es halt so nachregulieren. Und natürlich jetzt in der Zeit, wo wir weg waren, haben wir das halt runterreguliert. Das Tolle an so smarten Heizsystemen ist, dass die halt alles hoch und runter regulieren. Das bisschen Schlechte ist, dass du halt auch aus Italien siehst, oh, da stimmt was nicht. Also ich weiß nicht so genau, aber ich sollte nicht 2 Grad bei uns zu Hause im Haus haben. Und wir hatten hier leichte Probleme mit der Heizung. Wir mussten immer mal wieder Leute vorbeischicken, die hier verschiedene Sachen machen, damit die Heizung wenigstens auf so einem überschlagenen Plusgrad ist. Aber tatsächlich, als wir jetzt gestern hier hingekommen sind, war es auch irgendwie hier drin 3 Grad. Und es dauert ganz schön lange, um so ein Haus wieder aufzuheizen. Ja. Also wenn die Mauern mal so richtig ausgekühlt sind, da muss man schon ganz schön gegenheizen. Und jetzt rate mal, wer trotz seiner smarten Heizventile diese Nacht in Daunenjacke geschlafen hat.
Ja, er sitzt mir gegenüber, nehme ich an.
Ja, und sieht nicht so frisch aus.
Nee, das stimmt. Aber bei uns war das ähnlich. Wir haben zwar keine smarte Heizung, aber man kann so ein Ferienprogramm programmieren. Und das habe ich gemacht. Aber wir sind 3 Tage früher nach Hause gekommen. So, und dann ist die Bude halt auch komplett kalt. Und wir wohnen ja in so einem alten Gemäuer, also auch ähnlich wie du, also nee, ähnlich alt, aber ganz anders, in einem alten Gemäuer, und das speichert die Kälte schon ganz gut. Also das war wild, du, das war wild. Und dann hatten wir hier letzte Woche komplettes Schneechaos. Ich weiß nicht, wie es du musst ja in Bayern wohnen mittlerweile oder Franken. Hier war es ja so schlimm, also so unfassbar schlimm, dass sogar das Schulministerium gesagt hat, wir machen die Schulen zu, weil komplette Katastrophe. Und da denke ich mir, ey, was stimmt bei euch nicht? Ey, früher war das Geilste, wenn Schnee ist, oder? Auf dem Schulhof ein bisschen rumrutschen, Schneeballschlacht und so, ey, bei Glatteis zur Schule flitzen, das war Wahnsinn. Und heute werden immer alle in Watte gepackt, oder? Da darf keiner mehr raus.
Und ja,
Weiß nicht, ob das cool ist. Ja. Den Kindern wird immer nur gesagt, die Welt ist gefährlicher draußen und hab Angst und bitte macht das nicht.
Also ich kann da jetzt,
finde es furchtbar.
Ich kann jetzt aktuell nicht so richtig mitreden, weil ich sag mal so, unsere Tochter ist ja im Waldkindergarten und das heißt, während das hier irgendwie minus 10 Grad ist, stopfen die draußen halt für 6 Stunden durch den Schnee.
Also da frierst du nicht bei, wenn du durch den Schnee stopfst, das ist ja das Geile.
Ja, ja.
Nur wenn du doof rumstehst, dann frierst du.
Ja, oder doof rumsitzt in der Schule, ne?
Aber die Heizung war nicht ausgefallen in der Schule, es ging wirklich nur um den Schulweg. Und am Ende war es auch gar nicht so schlimm. Klar, kann vorher keiner wissen, aber ich kann mich nicht in meinen 13 Jahren Schulzeit daran erinnern, dass einmal Schule ausfiel wegen Glatteis. Also hitzefrei gab es schon mal, aber wegen Glatteis. Und also das finde ich absolut overdriven, was mittlerweile abgeht.
Ja, muss aber sagen, ich meine, viele Leute haben das halt auch nicht so richtig auf dem Schirm, dass es halt wirklich mal schneien kann im Winter und dass es auch wirklich mal glatt. Ich meine, ich habe von Leuten gehört, die sind wirklich mit ihrem großen Camper mit Sommerreifen in Winterurlaub gefahren. Ich meine, das soll's ja auch geben. Und oder Dennis?
Ja, nee, ich bin ja nicht in Winterurlaub gefahren, ich bin in Sommerurlaub gefahren. Das muss man ja dazu sagen. Und dann ist ja nicht so, dass ich da beratungsresistent bin, also gerade in diesem Reifenthema bin ich ja ganz bewandt, aber es war einfach so ultra viel los vor Weihnachten. Wir hatten so viel zu tun und zu packen und wir waren ja vorne noch mit der Familie unterwegs und ich habe schlichtweg vergessen, die Reifen zu wechseln. Ja, stimmt, wir sind einfach mit Sommerreifen losgefahren und war auch hin ja gar kein Problem. Wie gesagt, wir sind ja auch nicht zum Skifahren, wir sind ja einfach in die Toskana, haben euch da getroffen. Zurück wurde es ein bisschen spannend. So nach dem
Gotthard, da seid ihr zum Schlittenfahren, ne?
Ja, da hat es dann nach dem Gotthard angefangen zu schneien. Und wenn du Schnee auf der Fahrbahn hast, dann hört der Spaß auch wirklich auf. Und dann sind wir auch runtergefahren. Da war eh schon spät abends, haben übernachtet. Nächsten Morgen waren die Autobahnen ja schon wieder komplett gesalzen. Dann fährst du ja nur noch durch Wasser. Und dann geht das auch wieder. Aber klar, empfehlen würde ich es keinem. Mache ich auch nicht absichtlich. War ein Versehen, komm nicht wieder vor. Tobi, Entschuldigung.
wir sind gestern Abend dann halt auch gar nicht so spät. Es war irgendwie so 19:30 Uhr waren wir noch kurz hier bei einer Tankstelle, gleich bei uns hier ums Eck, unten in Lichtenfels. Und sind dann quasi, wir wohnen ja so ein bisschen erhöht auf so einem Berg, sind dann von der Tankstelle so 19:30 Uhr losgefahren und bei uns den Berg hoch. Und es war schon recht, es hat so angefangen zu regnen, so Eisregen. Und wir sind den Berg wirklich so gerade so hochgekommen, ne? Und dann sitzen wir abends so auf der Couch, sehr, sehr dick eingemümmelt in irgendwelchen Decken, weil kalt. Wir gucken so aufs Handy und dann heißt es so, ja, 19:35 Uhr, Massenkarambolage an der Shell-Tankstelle, 17 Autos ineinander gerutscht.
Ach, schön.
Also einfach so 5 Minuten nach uns auf der Strecke. Die hatten das den Regen wohl nicht kommen sehen. Also von daher, ich war ganz froh, dass wir dann das wirklich so gerade eben noch mit durchdrehenden Reifen hier den Berg hoch geschafft haben. Und wir haben zumindest mal so Allwetterreifen. Aber du weißt selber, wenn du auf so Offroad-Allwetterreifen unterwegs bist, bei Schnee bist du auch wie auf dem Bügeleisen unterwegs.
Ja, und das sage ich auch mal, also auch in meinem näheren Umfeld sind die Leute recht schnell, recht panisch, sobald eine Flocke fällt und es glatt werden könnte. Und dann sage ich auch immer, wenn die Straße wirklich jetzt vereist, ne, dann ist es auch nahezu wurscht, ob du mit abgefahrenen Sommerreifen angreifst oder mit Winterreifen, weil Eis ist Eis. Ne? Also man muss im Winter sowieso vorsichtig sein. Klar, ich mache jetzt kein Plädoyer für Sommerreifen. man sollte schon Winterreifen drauf haben. Aber was ich sagen will, wenn es extrem wird, dann rutscht alles. Also dann kommst du auch mit einem vierradgetriebenen Jeep ins Rutschen. Ne? Da gibt es ja auch Videos, wie die Dinger in Graben rutschen. Eis ist einfach der feste Schlittschuh und sonst gar nichts mehr.
Ja. Ja. Wir haben uns ein spezielles Thema für diese Folge ausgedacht. Und zwar haben wir gedacht, wir reden halt einfach mal über Fahrradfahren.
Nein, das ist ja mal was ganz anderes.
Aber was Neues, ich habe gehört, das ist im Trend. Zwar ein Trend mit einer kleinen Delle gerade, aber es ist immer noch ein Trend. Und wir waren ja gemeinsam im wunderschönen Italien unterwegs und haben da zum Neujahrsbeginn schon einige schöne Trail-Abfahrten gemacht. Und ihr wart jetzt die letzten Jahre immer Skifahren, sobald es halt noch oder solange es halt noch Schnee gibt. Jetzt kann man da natürlich gerade nicht sagen, dass es keinen Schnee gibt, weil die Alpen sind voll davon. Aber so richtig
geil ist nicht, ne? Also jetzt kommt im Westen noch mal was. Ich glaube, du musst schon mittlerweile in den Alpen wohnen und dann punktuell Gas geben, wenn der Schnee fällt, weil am nächsten Tag ist er auch schon wieder weg. Und richtig, richtig viel ist, glaube ich, wirklich nirgends, ne?
Aber hast du das Gefühl, dass so über Weihnachten Radfahren, das neue Skiurlaub ist?
Ach, das weiß ich jetzt, weiß ich, kann man das so sagen?
Also ich glaube, wir haben ja schon, also wenn du Finale gesehen hast über, über Silvester und so, das war ja insane, was da los war.
Ja. Ja, und, also ich glaube, Skifahren ist sowieso ein bisschen, stirbt so ein bisschen aus mehreren Gründen. Einmal wegen der Wetterlage, so wir haben ja immer schlechtere Schneebedingungen oder sehr komische auch oft, einfach dann viel zu viel an einer Stelle, gepaart oft mit viel Wind, sodass dann auch die Anlagen oft zu haben und oder Lawinengefahr auch viel zu groß ist und so. Das heißt, es gibt auch immer weniger Skigebiete, ja, in niedrigeren Lagen haben ja schon wirklich einige aufgegeben. Und die Menge an Leute konzentriert sich dann natürlich noch mehr auf die Skigebiete, die schneesicher sind, was die Preise anzieht. Also wir haben ja dieses Jahr wieder Liftpreise sind wieder gestiegen, Übernachtung sowieso. Also ist alles super teuer. Das heißt, Skifahren wird, glaube ich, mittelfristig noch elitärer, als es ist. Also super teuer. Gerade zwischen Weihnachten, Neujahr ist so die Primetime. Das ist Wahnsinn, was du da an Geld hinlegen musst. Und das
wobei man jetzt sagen muss, wenn man das jetzt vergleicht zum Beispiel mit den USA, ne? Bei uns zahlst du halt bei uns zahlst du halt irgendwie so 70, 80 Euro am Tag. In den USA zahlst du halt irgendwie 200, 250, 300 pro Tag, ne? Die haben ein bisschen ein anderes System, weil die halt versuchen, die Leute halt irgendwie auf so Jahrespässe zu bekommen. Und wenn du halt wirklich da viel Ski fährst, dann ist es wahrscheinlich vergleichbar mit Deutschland, weil die Jahrespässe halt einfach viel günstiger sind.
Ja, aber wir haben viele amerikanische Investoren, die in Europa mittlerweile sich in die Skigebiete einkaufen. Also ich glaube, der Trend zu teuren Skipreisen und Jahrespässen, der wird auch hier kommen. Und wie gesagt, Skifahren wird, glaube ich, für Familien mit jetzt normalem Einkommen wird es einfach unerschwinglich, weil die müssen in den Schulferien fahren, da eskalieren die Preise. Also das war für uns auch so eine Entscheidung, wo wir gesagt haben, wir machen das dieses Jahr nicht. Versuchen vielleicht jetzt über Karneval oder Ostern nochmal irgendwie, wo es ein bisschen billiger ist, loszuziehen. Aber nee, Weihnachten vermutlich nicht. Also wir hatten zwar tatsächlich unsere Ski und alles im Auto, du weißt das ja. Ich hatte komplettes, doppeltes Sportequipment dabei, aber dann aufgrund der Schneelage und der Preise und so, haben wir gesagt, nee, dann machen wir doch, besuchen wir doch einen Tobi in der Toskana.
So nämlich.
Dann haben wir uns ja da bei Piombino getroffen. Und da war ich ja selber noch nie zum Radfahren. Ich war da ein paar Mal schon, um mit der Fähre nach Elba überzusetzen. Aber zum Radfahren gar nicht. Und ich war sehr stoked, muss ich sagen. Also das ist super, super schönes Gebiet.
Ja, wir hatten so ein bisschen Glück, dass wir, also wir kamen nach, ihr wart schon da. Und ihr hattet quasi nicht auf dieser Piombino-Seite, sondern auf der anderen Seite von diesem Berg vorne am Meer euch einen Campingplatz ausgesucht. Als wir ankamen, war der allerdings voll. Und dann sind wir zu einem Weingut daneben gefahren, die auch so ein paar Stellplätze hatten. Der meinte so, wir haben zwar dicht, aber ihr dürft euch gerne hinstellen. Und dann hatten wir quasi einen Campingplatz komplett für uns alleine. Ihr seid dann noch nachgekommen, andere Freunde waren auch noch da. Das war ziemlich cool. Und das hat mir auch nochmal so ein bisschen so eine andere Sicht auf Piombino gegeben. Ich war zwar schon mal da und fand das auch ganz cool, aber wenn du auf der anderen Seite bist, dann bist du halt gleich in der Stadt und gerade da an dem Hafen, wo man nach Elba fährt, da werden einem auch gerne mal die Autos aufgemacht und so. Und da, wo wir jetzt waren, da war es halt echt so richtig schön schnucklig und cool. Und von dort aus konntest du super auf die Trails starten. Und das hat richtig, richtig Spaß gemacht. Also eine super coole Gegend.
Ja, ich muss sagen, ich finde, beide Seiten haben was. Wobei Piombino-Seite jetzt natürlich schon der Abtörner ist, weil da in der Hauptsaison, wie du schon sagst, gern mal Autos aufgemacht werden. Hier der Kollege Holger Meier, der kann zum Beispiel ein Lied von singen, dem haben sie den ganzen Bus leergeräumt, während die surfen waren sogar. Und ich fand es aber jetzt ganz cool, wir standen ja 2 Tage bevor ihr kam, standen wir auf dem Parkplatz. Jetzt in der Off-Season ist es, glaube ich, auch, da haben die Diebe auch Off-Season, weil da ist ja eigentlich keiner.
Also sehen die ja bei euch, ist eh nichts zu holen.
Ja, ist eh nichts so. Und dann ist schon cool, du kannst mit dem Radl mal eben runter in den Hafen oder mal eben in die City und da in der Sonne einen Cappuccino trinken und so. Das war schon geil. Das war jetzt auf der anderen Seite nicht so gegeben. Aber ja, im Grunde gebe ich dir recht. Cooler ist die Naturseite. 2 Bars da am Beach. Leider war eine zu. Die andere ist unfreundlich und teuer. Aber sonst war alles super.
Ja. Piombino ist wirklich das perfekte E-Bike-Paradise. Und darum soll es auch heute in der Folge so ein bisschen geben. Was macht eigentlich eine gute E-Bike-Region aus? Was sollte eigentlich eine E-Bike-Region liefern? Und wann fährt man aber lieber mit einem Biobike und wann ist das besser? Und deshalb mal so die Frage an dich. Du fährst ja sehr, sehr viel E-Bike mittlerweile. Was macht für dich eine gute E-Bike-Region aus?
Also, dass ich so viel E-Bike fahre, liegt ja auch ein bisschen daran, dass mittlerweile alle meine Kumpels E-Bikes haben. Ich hätte ja fast mittlerweile mal wieder Bock, mehr Biobike zu fahren. Und
ich von Max Top was ganz anderes ja, gehört, aber
außer
okay.
Außer Max Top finde ich dafür keinen, aber mit Max Top Biobike zu fahren, das ist ja nicht Biobike fahren, das ist ja eher so, das ist ja wie Motocross fahren.
Er hat den Motor halt woanders.
Ich weiß nicht, ja. Wo der überall die Motoren hat. Ja, also E-Bike, ich finde die Region, also sobald du halt nichts mehr hast, also wenn wir jetzt über diese abfahrtslastige Enduro-Hämmern sprechen, was wir ja beide gerne machen, dann sind natürlich Regionen prädestiniert, wo du anders nicht gut hochkommst. Ne? Also wenn es keine Shuttle-Wege gibt, ich bin sowieso kein großer Freund vom Shuttle, muss ich auch sagen. Ich finde es so umwelttechnisch ein bisschen schwierig, dann mit so vielen stinkenden Leuten in einem Auto sitzen, mag ich auch nicht. Dann bist du entweder gehetzt oder gelangweilt, weil welche langsam sind. Man muss sich immer auf den Trail einigen, den man runterfahren will mit der großen Gruppe, weil du unten ja das Shuttle wieder triffst. Also ich bin im Grunde kein großer Freund von diesem Shuttle. Und wenn keine Lifte da sind, so wie in Bergen, dann finde ich, dann kommt das E-Bike ins Spiel. Und wo wir jetzt beim Beispiel Piombino sind, wirklich perfekt zum E-Biken. Du kannst einmal so einen ganz gemütlichen Gravelweg da hochradeln, bist dann auf dem Hauptkamm dieses Berges und links und rechts gehen Trails runter, teilweise wirklich auch steil und gnarlig runter ans Meer. Und von da unten gibt's eigentlich auch nichts mehr hoch, also nichts, was du normal hochfahren kannst. Da sind Wanderwege. Und da würde auch Nino Schurter mit dem Biobike schon so seine Probleme haben, da wieder hochzukommen. Und mit dem E-Bike fährst du die halt. Ne? Also das, die sind dann schon auch herausfordernd, aber machen Spaß. Und das finde ich auch das Gute am E-Bike, dass du auch berghoch Spaß haben kannst. Ne? Wenn du, viele verstehen das E-Bike ja auch falsch. Ne? Die nehmen es ja komplett als Biobike-Ersatz. Die fahren dann immer wieder einen Schotterweg außen hoch. Das macht ja keinen Spaß.
Aber wenn du genau, das ist nämlich so der, und das ist nämlich so das Ding, ne? Du kannst in Piombino theoretisch, wenn du halt diesen Schotterweg hochfährst, kannst du mal mit ganz normalen Bike fahren. Ja. Aber ich finde, was wirklich diese Region ausmacht oder was auch dieses Hinterland, wo wir dann von Massa waren, ausmacht, ist, dass die halt einfach E-Bike gedacht haben und das heißt, die Trailsback runter sind ein bisschen anders gebaut wie jetzt Biobike-Trails. Also ich finde, die sind halt ein bisschen. Man hat so ein bisschen eingerechnet, dass man mit mehr Gewicht ankommt, weil ein Biobike, ein E-Bike fahren ist ja auch einfach ein bisschen anders wie ein Biobike. Und die haben Trails berghoch gebaut, die wirklich nur dafür sind, berghoch zu fahren. Und das ist dann wirklich so, da brauchst du schon eine gewisse E-Bike-Technik, dass du halt so aufs Hinterrad gehst und um die Kurve fährst und so. Und dann fängt's an, richtig, richtig Spaß zu machen. Also so, dass du den Bergaufweg nicht nur nutzt, um wieder hochzukommen, sondern um im Grunde den gleichen Spaß zu haben wie bergunter.
Ja, total. Und dann kommt ja dazu, um bei dem Beispiel zu bleiben, es gab ja auch einige Trails, die wirklich in so einem Art Dead-End landeten, wo du auch mit einem anderen Rad wirklich schwer wieder rauskommst. Da war kein Schotterweg, den du rausfahren kannst, ne?
Genau.
Und ich weiß nicht, ob ich da jetzt mit einem normalen Fahrrad runterhämmern würde, weil ich weiß, ich muss den Uphill richtig hart kämpfen und dreimal schieben, zweimal tragen. Ich weiß nicht, wie oft du das machst. Mit dem E-Bike machst du das auch. Aber mit dem Biobike, da überlegst du das.
Ja. Ich finde halt wirklich, dass so diese, eine gute E-Bike-Region erschließt noch ein bisschen mehr wie eine Biobike-Region. Also Biobike ist dann halt schon auch immer viel runter und dann wieder ein Schotterweg hoch oder sonst irgendwas. Und beim Biobike, beim E-Bike hast du auch als Trailbauer viel, viel mehr Möglichkeiten. Wenn du zum Beispiel gesehen hast in Massa da im Hinterland, da würdest du normalerweise niemals einen Trail runterbauen, weil du ja irgendwie wieder hoch musst. Und die haben schon beim Bauen des Downhill-Trails mit eingerechnet, dass du halt irgendwie einen Trail wieder hochfahren musst. Und so kannst du halt viel, viel mehr Regionen oder so Flecken von deiner Region erschließen, weil du halt nicht drauf achten musst, dass du halt safe wieder rauskommst. So.
Ja, absolut. Ich war in Massa auch sehr beeindruckt. Da gibt's ja einmal diesen Hauptberg, diesen
Ascent. Ja, ich weiß, ich bin vor dir gefahren, ne?
Da bin ich also sowieso immer beeindruckt, ja. Also wie man so schlecht die Kurven kriegen kann, da denke ich mir, alles auf die Rede. Nee, dass dieser Hauptberg Ascenti, da wird ja auch geschuttelt, da sind die Trails alles tippitoppi, aber du hast uns ja eine super geile Runde ins Hinterland gezeigt. Da war ich wirklich beeindruckt, dass der Tobi da wieder so einen aus dem Hut zaubert, wobei ich dachte, ich kenne den Massa schon alles. Nee, habe ich nicht gekannt, fand ich richtig gut. Und du bist dann wirklich weit raus, so im Hinterland, ganz andere Richtung. Und selbst in der Jahreszeit jetzt, wo ja wirklich gar kein Radtourismus mehr da stattfindet, die Trails waren alle frei. Also jetzt nicht frei von Laub, aber keine Bäume reingefallen, keine dicken Äste und so. Und das sind ja auch Herbststürme. Und dann frage ich mich, wer hält denn das alles sauber, selbst im Winter? Also da muss es echt eine aktive Szene sein. Oder es sind die Motocrosser, die da ab und zu...
Ich wollte gerade sagen, also wahrscheinlich ist es Ralf Neff, der mit seiner Motocross-Maschine da rumheizt, ja. Und guckt, ob die Trails frei sind, den wir da zufällig getroffen haben.
Genau. Egal, wie sie es machen, aber es funktioniert.
Ja, also das muss allerdings auch ziemlich cool sein, da mit dem Moped rumzufahren. So wie die es da gemacht haben. Also wir haben ja so eine ganze Gruppe an Motocrossern getroffen, die uns entgegengekommen sind. Und nachdem der eine mal seine Brille abgenommen hatte, habe ich dann erkannt, dass es Ralf war. Und der hat irgendwie ein Haus und fährt wohl da öfters. Also sah auch nach großem Spaß aus. Aber ich bleib dann doch lieber auf dem Mountainbike.
Und ja, findest du das auch befremdlich, wenn dir so in der Natur, auch wenn das da anscheinend wirklich kein Problem ist, aber wenn dir so mitten in der Natur so ein stinkendes Moped entgegenkommt? Also ich kann mich damit nicht anfreunden. Ich bin auch komplett kein Motorradfreund, muss ich auch sagen. Ja. Aber ich finde das immer ein bisschen komisch.
Ja, also in meiner Brust schlagen da zwei Herzen. Auf der einen Seite denke ich, boah, ey, das muss wirklich nicht sein. Also warum? Es ist laut, es stinkt, es ist halt einfach nicht das, wie man die Natur erleben sollte. Und vor allen Dingen finde ich es halt immer so ein bisschen übergriffig den anderen Waldnutzern gegenüber. Mhm. Und auf der anderen Seite denke ich mir so, es macht bestimmt auch richtig Spaß.
Mhm. Ja, und ich glaube, das ist derselbe Gedanke, den Wanderer haben, wenn sie uns auf E-Bikes sehen.
Kann sein, ja.
Dimension, aber die denken auch, müssen die jetzt mit motorisierten Fahrrädern hier auch noch durch die Gegend fahren? Und ist das nicht übergriffig, ja. Absolut. Ja. Also man muss immer so ein bisschen das Verständnis auch für die anderen Nutzergruppen mitbringen. Vor allem nach unten, wenn du nach unten schaust. Also jetzt nicht. Also zu den Fußgängern. Ne?
Wir haben es verstanden, ja.
Ja, wir haben es verstanden. Ja.
Super. Was ich auch finde bei E-Bike, du hast dieses Losfahrproblem nicht mehr. Also wenn du jetzt halt eine Tour machst und gehst dann halt irgendwo einen Kaffee trinken, isst vielleicht ein Croissant, dann liegt das halt schon mal schwer im Magen und du wirst kalt und es ist halt irgendwie nicht so geil, dann wieder loszukommen. Und das finde ich beim E-Biken halt irgendwie deutlich cooler, dass du halt wirklich, dann machst du halt mal kurz eine höhere Unterstützung rein und kannst dir aber trotzdem mal diese Pause und dieses Verschnaufen leisten. Und es ist so ein bisschen mehr kaffeelastig. Ich meine, wir sind jetzt auch im Piombino runtergefahren, haben dann irgendwie einen Kaffee getrunken, die teuerste Panettone der Welt gegessen und sind dann weitergefahren. Und das ist, glaube ich, so beim Biobiken schon das Problem, dass man sich so denkt, boah, weiß nicht. Also da fahre ich lieber am Stück, komme dann heim und esse dann was oder trink dann was und lass es dann auch gut sein. Und beim E-Biken, finde ich, ist so dieses, ne, wir machen das zwischendurch noch ein bisschen einfacher.
Ja, du schwitzt halt auch nicht so viel am E-Bike, ne? Also du bist ja schon körperlich betätigt, aber du bist nicht so komplett verschwitzt. Also ich habe das immer mit dem Biobike, wenn ich im Winter irgendwo anhalte, nach kürzester Zeit fröstelt's mich. Ne? Ja. Wenn du dann nicht weiterfährst, dann fröstelt's dich weiter und dann erkältest du dich zwangsläufig. Und das hast du auf dem E-Bike jetzt nicht so dolle.
Und das ist natürlich für Regionen und Cafés und Gastro in solchen Gebieten eigentlich mega cool, weil wir haben da jetzt mehrere Leute getroffen, die halt dann das Gleiche gemacht haben, also die dann auch nochmal kurz irgendwo eingekehrt sind. Und es ist wahrscheinlich so, dass halt einfach die Leute da ein bisschen mehr Geld ausgeben und auch an entlegeneren Orten was essen und trinken. Und das ist jetzt zum Beispiel, wenn du ganz normal Rad fährst in Finale und dort nicht ein Shuttle mit Mittagessen gebucht hast, dann sitzt du unten halt in den gleichen drei Bars. So. Aber mit dem E-Bike hast du halt die Möglichkeit, viel mehr rumzukommen und auch mal zu Gastros zu kommen, die halt, wo vielleicht nicht schon alles voll sitzt. Also das finde ich eigentlich ganz schön, dass man mit dem E-Bike dann auch noch sogar ein bisschen mehr exploren kann, weil es halt dann ein bisschen weniger anstrengend ist.
Ja, 100%. 100%. Bin ich bei dir.
Vielleicht sollten wir mal kurz drüber reden, was ist eigentlich der Unterschied bei der Fahrweise zwischen einem E-Bike und einem Biobike? Weil grundsätzlich ist es jetzt erstmal ein Rad mit Motor, das heißt, ich komme besser berghoch. Und wie du ja schon gesagt hast, das ist eigentlich so der Key-Factor, den die meisten Leute sehen. Also ich komme den Schotterweg besser hoch. Aber was ist wirklich der Unterschied?
Das ist jetzt eine Frage an mich, ja?
Ja, richtig.
Also der Unterschied, ne, klar, du hast ja halt diesen Motor, du kommst nicht in diese absoluten Belastungsspitzen rein. Das finde ich eigentlich so das Key-Feature am E-Bike, was mir super viel Spaß macht, dass du halt hoch relativ zügig bist und vor allem dich auch noch unterhalten kannst. Ja, wenn jetzt zwei, drei Leute zusammenfahren, du kannst berghoch und Schotterweg, du kannst ein Gespräch führen. Das machst du auf einem normalen Rad nicht mehr, weil dann bist du einfach aus der Puste. Das finde ich ist der Hauptvorteil. Dann, was du auch schon sagtest, dass du andere Regionen erschließt, andere Trails erschließt. Also ich bin ja früher, wo das mit dem E-Bike losging, bin ich einfach meine Runde mit dem E-Bike gefahren. War auch schon okay. Aber so im Laufe der Zeit merkst du dann, du kannst ganz andere Trails auf einmal fahren. Also welche, die vorher komplett langweilig waren, die machen mit dem E-Bike auf einmal Spaß, ne? Oder auch wenn es viel nasser ist und matschig ist, wo du mit dem normalen Rad dich nicht durchquälen willst, da kommst du auch mit dem E-Bike besser durch. So, das sind die großen Unterschiede. Bergab, habe ich auch schon 100 Mal gesagt, finde ich ein normales Rad nach wie vor viel geiler. Ne? Das ist viel verspielter.
Weil?
Ja, weil es leichter ist und verspielter. Da wird jede kleine Kante wird zu einer Sprungschanze. Du fängst an, mit dem Gelände zu spielen und so. Das machst du mit dem E-Bike nicht in dem Maße, weil es einfach doch ein Trägertanker ist. Und wenn es auch nicht mehr viel Kilo Unterschied sind, aber das ist immer noch brutal, wenn du wirklich agil fahren willst. Ne, wenn du einfach nur einen Trail runterrollst, dann ist ein E-Bike vielleicht sogar von Vorteil, weil es einfach satter liegt, ne? Und die Linie besser zieht. Aber wenn du so ein bisschen, ja, so ein Spieler bist, so wie du ja auch, ne, Tobi, dann macht ein normales schon mehr Spaß, oder?
Ja, ich finde, einer der größten Unterschiede ist tatsächlich auch der Bremspunkt, weil klar, du hast ein schwereres Rad, du hast Gewicht relativ weit unten auf dem am Rad. Das heißt, du musst schon mal ein bisschen mehr aufpassen, wo du in der Kurve bremst, dass du nicht einfach drüber rausschießt. Ne? Also ich finde, das ist schon ein richtig, richtig großer Unterschied. Ich meine, jetzt muss man sagen, dadurch, dass natürlich jetzt auch größere Bremsscheiben gekommen sind und so, hat man da jetzt nicht mehr so die Probleme, die man am Anfang hatte, dass ein E-Bike schwieriger zu bremsen war, einfach von der Technik her. Aber trotzdem, die Masse schiebt natürlich bergunter. Und ich finde, das ist auch so ein bisschen was, wo man merkt, dass ein unterschiedlicher Trailbau gefragt ist. Also du brauchst eben mit dem E-Bike, finde ich, nicht so diese ganz engen Kurven bergrunter, wo du wirklich so rumflicken musst oder sonst irgendwas, weil das ist teilweise ein bisschen schwierig, wenn so das Gewicht von hinten kommt und dich dann talabwärts trägt, dann ist es da echt manchmal schwierig, so die Kurve zu bekommen. Und da ist halt einfach so ein bisschen flowigerer Ansatz halt irgendwie bisschen cooler fürs E-Biken, obwohl ich beim Biobiken es total liebe, wenn es richtig eng und hakelig ist.
Hm. Ja, ich auch. Und was beim E-Biken auch noch ein mega Nachteil ist, den kannst du auch dir nochmal hinter die Ohren schreiben, weil den hatte ich jetzt in unserer kleinen Reisegruppe massiv zu spüren. Wenn du so versuchst, autark unterwegs zu sein mit dem Camper, so wie wir jetzt, und nicht auf dem Campingplatz bist oder der Campingplatz geschlossen hat und so, sprich, du hast ein Stromproblem. Ja, also wir haben ja 4 E-Bikes, ja, wir sind 4 Leute, die Kids haben ja auch so kleine E-Bikes. Du willst dann am Abend, musst du 4 Räder laden, da kommt jeder Camper an sein Limit, ne? Motorlaufen willst du ja auch nicht und so. Das ist auch, also das ist eine Thematik, habe ich auch noch nicht abschließend für mich geklärt, wie ich sie löse. Weißt du, ich habe in der Pizzeria den Wirt gefragt, ob ich meinen Akku mal eben laden darf. Fanden die auch alle jetzt nicht schlimm und so. Aber es macht schon immer so ein bisschen Stress, dass du schon dran denken musst, boah, wie kriege ich die Karren für morgen wieder geladen? Oder wollen die Kinder vielleicht doch mal nur schwimmen gehen? Muss ich die Kinderräder nicht laden? Manipuliere ich das Rad meiner Frau, dass sie vielleicht nur eine kleine Runde fahren kann? Aber du weißt selbst, wenn Maria einmal drauf ist, ist sie auch nicht zu stoppen.
Naja, das stimmt. Ja, wir sind relativ gut klargekommen damit, wobei man auch sagen muss, es war das erste Mal, dass ich, also es ging noch, aber es ging schon an die Grenzen, weil wir halt einfach sehr lange an einem Platz gestanden haben im Winter. Das heißt, Solaranlagen funktionieren halt nur so semi, einfach aufgrund des Winkels, wie die Sonne da auftrifft. Und dadurch, dass man sich nicht bewegt, also nicht fährt, lädt die Batterie auch über die Lichtmaschine nicht so schnell auf. Aber ansonsten haben wir da eigentlich immer wenig ein Problem. Ich habe da 2 Systeme, also einmal ein Batteriesystem, was quasi die Aufbaubatterie mit anzapft von meinem Camper, was über die Lichtmaschine und über Solar geladen wird. Damit bekommt man eigentlich schon ganz gut ein E-Bike voll und du fährst die aktuellen E-Bikes ja auch selten ganz leer, muss man ja auch sagen. Und dann habe ich noch ein zweites, was nur mit Solar funktioniert. Das hatte dieses Mal tatsächlich ein bisschen Probleme. Aber sobald man sich ein bisschen bewegt, finde ich, ist es wirklich nicht so stressig. Aber das ist tatsächlich auch einfach so ein Thema, wenn du, da kommen wir dahin, was wünsche ich mir von der E-Bike-Region? Ja, wirklich Möglichkeiten, die E-Bikes zu laden. Ne, also es gibt halt ja verschiedene Konzepte da. Es gibt so Schränke, wo man halt seinen Akku hinhängen kann und abschließen kann und so. Das ist ganz cool. Aber auch wenn die Gastros halt einfach die Möglichkeit bieten, dass du halt dort laden kannst, ist das schon sehr hilfreich.
Ja, ich finde, da müsste man fast weiter vorne ansetzen, dass die Industrie sich mal auf einen verbindlichen Steckerstandard einigt.
Ja, das habe ich bei mir auch stehen. Das ist zum Thema, was kann weg? Ja. 17 verschiedene Stecker und das mittlerweile sogar verschiedene Stecker innerhalb von einer Marke.
Ja, das darf nicht sein. Das muss so sein wie USB-C, dass du wirklich überall dein Fahrrad laden kannst. Ja. Am besten wäre sogar USB-C. Ich meine, das lässt sich mit USB-C, glaube ich, nicht realisieren. Ich bin kein Elektriker, aber ich denke, das funktioniert nicht. Aber so ein einheitlicher Stecker, das wäre schon Wahnsinn.
Ja, also ich glaube, ich habe mal so gehört, dass tatsächlich der neue Bosch-Stecker dieses einheitliche System werden soll, wo ich wirklich sagen
wissen,
muss,
dass die anderen auch?
Na, erstens weiß ich das nicht und zweitens ist der aktuelle Bosch-Stecker wirklich, also da fragst du dich wirklich, was habt ihr, warum? Also der ist super schwierig dran zu machen und früher war der ja so ein bisschen oval und nachdem sich aber jetzt jede Gastro irgendwie so ein Bosch-Ding dahingestellt hat, haben die sich gedacht, lass mal was anders machen. Einfach, um es ein bisschen schwieriger zu machen. Haben einen neuen Stecker entwickelt und der ist halt einfach Vierecken gleich. Also das ist halt einfach ein Viereck, du weißt nie, wie du es rumstecken musst. Der hat so eine Einkerbung, aber ist trotzdem halt einfach, es ist halt einfach schwierig. Da lobe ich mir zum Beispiel Fazur, wo ich auch noch ein Bike habe, die haben einfach einen magnetischen Stecker, der geht halt genau in eine Richtung rein. Also der magnetisiert sich so da drauf, also der sitzt auch immer gut und der geht halt einfach nur in eine Richtung. Du kannst den nicht falsch reinstecken oder kannst, es ist auch nicht schwierig, die richtige Richtung zu finden. Und bei Bosch ist das immer wirklich ein Rumgefriemel, bis das mal sitzt. Da fragt man sich wirklich, warum? Also wir hoffen mal nicht, dass das wirklich dann der standardisierte Stecker wird, weil dann haben wir alle das gleiche Problem. Aber ich verstehe auch wirklich das Thema nicht, warum gibt's einen neuen? Und ich würde super gerne mal mit wem von Bosch hier in diesem Podcast reden, aber bis jetzt hat das noch nicht so richtig stattgefunden. Die
also ich habe den Klaus Fleisch schon mehrfach angesprochen. Er hat auch immer gesagt, ja, ich habe Bock zu. Und dann
Ich habe ihn auch mehrfach angesprochen.
Ich glaub, der hat Angst.
Ich würde wirklich gerne mal mit ihm sprechen, weil es gibt sicherlich eine gute Erklärung dafür, aber aktuell erschließt sie sich mir noch nicht, warum sie diesen neuen Stecker gemacht haben.
Also das Marketing hat immer gute Erklärungen für alles. Also Klaus, wenn du zuhörst, ne, melde dich bei uns. Du bist herzlich eingeladen, kriegst auch einen Fencheltee.
Genau, das wäre doch was.
Ja, aber das einzig Konsistente an der Bike-Industrie ist ja die Inkonsistenz in irgendwelchen Standards.
Ja, ich finde es immer gut, wenn man sagt, das ist ein neuer Standard. Aber es ist halt nicht Standard. Nee. So, ne? Also für mich in meinem Wortschatz ist Standard eigentlich was überall standardisiert ist. Und es ist kein, also wenn jede Bike-Brand einen eigenen Standard hat, dann ist es kein Standard für mich. Aber
und jetzt
gut.
Wird die nächste Kuh durchs Dorf getrieben. Ich weiß nicht, ob ich vorgreife, aber wir haben gerade Minute 32. 32 Zoll, Alter. Das kann kein Zufall sein, oder?
Das hast du richtig gut geplant.
Oder habe ich dir jetzt ein Thema schon, bist du mit dem E-Bike noch nicht ganz durch?
Da kommen wir wieder hin zurück.
Aber E-Bike kommt ja auch bei 32 Zoll. Was sagen wir denn dazu?
Ich habe jetzt schon die ersten 32 Zoll Räder gesehen. Ich finde, es wirkt genauso befremdlich wie damals 29 Zoll.
Exakt.
Aber wenn du jetzt auf 26 Zoll guckst, dann denkst du, wie konnten wir denn damit fahren?
Ja.
Also ich meine, es war ja auch bei 29 Zoll das Thema, dass man gesagt hat, ja, also das ist jetzt für sehr große Leute. Das ist vor allen Dingen im Cross-Country, wenn man viel klettern will. Also Marathon, gerade Marathon und Cross-Country, da ist der Einsatzbereich. Mittlerweile fahren wir alle 29 Zoll, zumindest vorne.
Ja.
Und es ist eigentlich gar kein Weg mehr zurück. Und ich bin mal wirklich gespannt, was das Thema 36 Zoll 32. Für Vorteile
32.
Ich bin schon einen Schritt weiter.
Ach, du bist schon weiter.
Ja. Ja, weil wir sind jetzt bei Minute 36.
Ah, richtig.
Und 32 Zoll, was das für Vorteile mitbringt. Also gut, der Vorteil liegt irgendwo auf der Hand. Du kannst noch besser, hast noch mehr Grip auf dem Hinterrad. Du kannst das Rad wahrscheinlich so bauen, dass es noch weniger vorne steigt. Aber es wird natürlich auch Nachteile mit haben. Und die liegen jetzt auch erstmal zum Teil auf der Hand, dass du halt sagst, ja, die Es ist nicht mehr so verspielt, es ist wahrscheinlich gibt es ein bisschen Probleme mit den Laufrädern, all das, was es bei 29.2 am Anfang auch gab, aber trotzdem glaube ich, dass das jetzt nicht so ein Fatbike-Trend ist, der so ein Jahr Hype hat.
Nee, das glaube ich auch nicht. Dafür ist schon auch zu viel gezeigt worden am Markt, gerade so von kleinen Innovationsschmieden, die haben wir wirklich schon schöne Sachen gezeigt, und ich glaube, im Cross-Country-Weltcup werden wir schon ganz viel 32 Zoll fahren sehen, weil das ja auch Vorteile bringt, jetzt für einen Rennfahrer. Im Breitensport weiß ich nicht, wird dauern wie immer, bis da auch die Akzeptanz da ist. Ich frage mich aber trotzdem, ob das schlau ist, in einer Phase, wo die ganze Branche tief kriselt und versucht, Restbestände, Lagerüberbestände abzubauen und so, ob es da schlau ist, wieder eine neue Laufradgröße zu launchen. Also ob man sich da nicht intern irgendwie hätte absprechen können, sagt, ey, wir warten damit nochmal 2 Jahre, weil was machst du denn mit den ganzen 29ern dann, wenn die keiner mehr haben will? Also, weißt du, ich finde, die Bike-Branche, die kriegt schon immer gut hin, sich Schwierigkeiten zu machen, selber zu machen.
Auf der einen Seite muss man natürlich auch sagen, dass 32 Zoll, es hat sicherlich ihre Vorteile, aber es ist vor allen Dingen auch ein Marketing-Tool, genauso wie 29 Zoll auch ein Marketing-Tool war, um die Verkäufe wieder neu anzukurbeln. Weil, jetzt muss man sagen, was hat sich denn in den letzten 4 Jahren am Rad wirklich entwickelt? Also warum solltest du jetzt ein anderes Rad kaufen wie vor 4 Jahren?
Ja, wegen 32 Zoll, aber auch nicht unbedingt.
Und ja, das ist aber was anderes. Ne? Also es ist mal wieder was anderes, was man halt mal ausprobieren kann und so. Aber gerade jetzt so seit Corona ist ja eigentlich, also die Räder sind alle erst teurer geworden, das hat sich sehr verändert, und jetzt günstiger geworden. Aber dass man jetzt wirklich sagt, da passiert was, da ist eine Innovation drin. Ich glaube, die größte Innovation, und ich weiß nicht, ob ich dir da jetzt auf die Füße trete, aber die größte Innovation der letzten Jahre ist die Radialkarkasse von Schwalbe. Ja, weil das ist wirklich ein Unterschied, der halt einfach insane ist, der wirklich nochmal einen richtig was bringt. Aber ansonsten, was hat sich denn entwickelt?
Ja, also da muss ich jetzt natürlich als Specialized fast Mitarbeiter, muss ich sagen, muss ich zwischengehen. Ja, haben sie gut gemacht bei Schwalbe, vor allem marketingtechnisch ist es brillant aufgezogen, aber A, ist es ja nicht radial, weil radial gibt es nur im Kfz-Bereich, sondern es ist einfach eine andere Aufstellung der Winkel im Bereich der Aufstandsfläche des Reifens, und mit diesen Winkeln wurde immer schon gespielt, das hat Schwalbe aber auf eine Spitze getrieben, und wie gesagt, das marketingtechnisch mega gut flankiert, und ich will auch gar nichts gegen Schwalbe sagen. Also die Reifen sind tipptopp, keine Frage. Nur, wie gesagt, wurde schon länger gemacht und andere machen es jetzt auch. Also gerade bei Specialized kommen jetzt auch radial oder sind schon da in einem anderen Winkel wie Schwalbe. Aber ist trotzdem, will ich nicht kleinreden, haben sie gut gemacht.
Haben sie gut gemacht.
Ist aber vor allem diese radial, gerade dieser Ausdruck radial, der klingt so radikal, und so radikal ist es nicht, weil es ist halt kein Radial. Aber da können wir eine eigene Folge nochmal zu machen. Vielleicht lade ich nochmal
einen von Specialized schon,
ein. Und dann gehen wir da mal in die Tiefe.
Ja, oder wir laden mal einen von Specialized und von Schwalbe ein. Das wäre
eigentlich auch witzig, ne? Also, ich frage mal, ob die da Bock zu hätten. Ja. Weil letztendlich, man kennt sich ja auch untereinander, ne? Ich glaube, das könnte fast ein inspirierend cooler Talk werden.
Und muss aber wirklich sagen. man muss aber wirklich sagen, also, ja, es wurde vielleicht schon früher gemacht, und das hast du mir ja schon öfters gesagt, und das glaube ich dir auch, wenn du das sagst. Man muss aber trotzdem sagen, vorher hatte ich so das Gefühl, waren alle Reifen irgendwie so auf dem gleichen Level. Und das sind die Radialreifen von Schwalbe einfach nicht mehr. Die sind wirklich in einem komplett anderen Level. Ja. Und das ist, selbst wenn es dann vorher schon gemacht wurde, dann wurde es halt nicht so gut gemacht wie bei Schwalbe.
Weil es wird nicht so gut drüber geredet, aber es wurde auch nicht so gut
gemacht. Ja, aber nur über drüber reden werden die Reifen ja jetzt nicht so super gut. Und ich meine, egal mit wem du redest, ob es Rico ist, ob es Max ist, aber auch die ganzen Fahrer. Also es ist wirklich einfach so ein krasser Performance-Boost, dass die Reifen einfach so, also die, ich würde sagen, die sind 30% besser geworden. Wirklich. Also es ist Wahnsinn.
Ja, vor allem, wenn man halt auf so einem Niveau fährt wie du, ne? Also,
genau,
wenn man,
also
wenn man besser
auf fährt, dem ja, hohen Niveau merkt man es halt auch richtig.
Wenn man besser fährt, wie jetzt so ein Loic Bruni oder so, dann kann man, also die fahren ja alle keine Radialreifen, weil die einfach nicht genug Steifigkeit haben, ne? Gerade so auf Downhill-Hardpack-Kursen in Anliegern, da fährt keiner radial. oder eine andere Radialausprägung der Fäden. Also das hat halt, du kaufst ja mit, das ist bei jedem Teil so, mit jedem Vorteil kaufst du ja auch Nachteile ein.
Klar.
Aber diese Radialtechnik ist für 95% der Mountainbiker von Vorteil, definitiv.
Ja. Ja. Genau. Aber das, wie gesagt, das war so die letzte Innovation, würde ich sagen. Und sonst kam da nicht viel. Und jetzt ist halt mal wieder eine Innovation. Und ich glaube eher das Gegenteil. Ich glaube, das kurbelt eher mal wieder Verkäufe an.
Ja, aber und der alte Kram bleibt weiterhin, also noch schwerer zu verkaufen. Wie gesagt, ja, ich bin gespannt.
So viel alten Kram, ist da noch so viel da?
Alter, also, Kram ist eigentlich auch dämlich, ne? So ein, zwei Jahre altes Rad ist ja kein alter Kram.
Genau. Also, und ja, also so wie ich halt höre, haben so die meisten jetzt ihr Zeug abverkauft oder sind insolvenz gegangen. Eins von beiden. Aber nee, also ich freue mich tatsächlich drauf. Ich würde auch super gerne eins fahren, bin mal gespannt, wann es bei uns so eins gibt. Oder wenn es bei uns mal sowas zu fahren gibt. Aber da ja Ghost nur noch Freeride ist, dauert das wahrscheinlich noch ein bisschen.
Ja, Giant hat ja gerade ganz frische Cross-Country-Rennpfeile präsentiert. Wirklich Traumbike. 29 Zoll. Da sind sie noch der Größe treu geblieben. Deswegen werde ich auch so bald nicht in den Genuss kommen, auf einem 32er zu rollen. Aber ja, schnappe ich mir mal die 29er Rennpfeile und fahre vielleicht nochmal einen Marathon dieses Jahr.
So nämlich. Ich wollte dich ja angefragen, ob wir vielleicht mal gemeinsam wieder das BC Bike Race fahren können. Jetzt, wo du gerade so ein Marathonisti bist.
Ja, also wenn du mich einlädst, bin ich dabei.
Ja, das wäre doch was.
Das wäre.
Da sprechen wir nochmal drüber. Gerne. Genau. Ja, alles in allem startet jetzt wieder die neue Saison. Oder?
Absolut.
Also, es dauert noch ein bisschen, aber wir sind in einem neuen Jahr. Und wie blickst denn du auf das neue Jahr?
Boah, sehr gemischt. Also die schlechten Nachrichten reißen ja immer noch nicht so richtig ab aus der Branche. Und gepaart mit dem gerade schlechten Wetter schlägt es schon so ein bisschen aufs Gemüt. Allerdings ist das so der typische Januar-Februar-Blues. Und ich bin irgendwie ja, du weißt es, Grundoptimist, dass alles wieder gut wird und weitergeht. Und auch wenn es nicht auf gewohntem Niveau weitergeht, geht es vielleicht ein bisschen kleiner weiter. Und das reicht ja auch und ist auch schön. Und ich merke gerade, dass die ganzen, zumindest die, mit denen ich in Kommunikation bin, sich nach wie vor vorbereiten auf den Saisonstart. Der ist ja hier in Düsseldorf, die Cycling World. Mhm. Und da läuft alles auf Hochtouren. Die Bude ist ausgebucht. Die haben jetzt sogar noch eine Halle dazugenommen, weil einfach so viel Andrang war. Es sind wieder viele kleine, spannende, nerdige Brands, aber auch ganz große Big Player sind da. Dies Jahr auch endlich mal wieder Giant. Da bin ich ein bisschen stolz, dass ich da ein bisschen connecten konnte und die einen schönen großen Platz noch bekommen haben. Und wir zwei, Tobi, machen wieder einen Gravel Ride, oder? Ich wollte ihn schon mal anteasern. Ist zwar noch nichts in trockenen Tüchern. Also wir machen den. Es gibt auch keine Details. Ja, genau. Ich denke wieder.
Also es gibt auch schon Details. Genau.
Ja, also man wird sich ein Giant Gravel Bike leihen können. Das heißt, zum Startpunkt kannst du mit Bahn und Bus anreisen, kriegst dein Rad und gibst es an der Messe ab. Das finde ich ein geiles Feature. Und höchstwahrscheinlich haben wir auch einen Gepäcktransfer, dass dann Wechselsachen schon auf der Messe liegen. Das haben wir schon alles eingetütet. Also das.
Genau, also du kannst natürlich auch mit deinem ganz normalen Bike kommen, so wie letztes Jahr. Aber es gibt natürlich die Möglichkeit auch noch bei dir ein Rad irgendwie zu leihen, was halt echt cool ist. So kannst du dann halt wirklich entspannt über die Messe laufen. Aber auch sonst, genau, was wir letztes Jahr so gemerkt haben, Gepäcktransport wäre schon cool, das haben wir dieses Jahr organisiert. Ansonsten wird es wieder einen Kaffeestopp zwischendurch geben. Und es war wirklich letztes Jahr eine richtig coole Tour durchs Neandertal. Und ich bin gespannt, was wir dieses Jahr fahren. Aber ich freue mich schon wieder richtig drauf. Und wenn ihr Bock habt, dann markiert euch schon mal den Termin an. Das lohnt sich. Also es lohnt sich sowohl die Cycling World wie auch unser Gravel Ride dahin. Und wenn man das natürlich kombinieren kann, dann ist es ein richtig gelungener Tag. Und wie und wann und wie wir das mit Anmeldung machen, das schauen wir nochmal. Weil letztes Jahr haben wir einfach da gewartet und geguckt, ob jemand kommt. Es kamen zum Glück ein paar Leute. Dieses Jahr wäre, glaube ich, ganz gut zu wissen, ob ein paar Leute kommen.
Ja, vor allem also wegen der Leihrädern muss man es dringend vorab wissen. Da müssen wir die Größen wissen, dass die schon fertig sind. Aber das machen wir alles am besten zeitnah, oder was heißt zeitnah, also vor der Messe über unser Instagram-Kanal, da kann man am besten die Informationen noch raushauen.
Genau.
So, jetzt habe ich aber ziemlich viel vorweggegriffen. Du wolltest wahrscheinlich auch noch deinen Ausblick auf die neue Saison mir mitteilen. Hast du was Neues, gibt's was Frisches, wie siehst du das? Siehst du also ein Licht am Ende des Tunnels oder ist das nur der entgegenkommende Zug?
Nein, ich sehe tatsächlich ein Licht am Ende des Tunnels und ich mit jedem, wo ich jetzt gesprochen habe, ich hatte gestern viele Treffen, aber auch so, alle sind irgendwie positiv gestimmt. Was mich ein bisschen verwundert, weil so der Grundtenor, den man ja gerade so mitbekommt, ist so, ja, keine Ahnung und so, alles schwierig. Aber wenn du mit den Leuten persönlich redest, dann merkst du so, aber alle haben Bock. Und ich finde, das ist vielleicht was ich wirklich, das sehe ich wirklich positiv, dass die Leute vielleicht auch so merken, wir müssen wieder was machen, damit, also es ist jetzt hier kein, wir verkaufen das nicht mehr wie geschnitten Brot, diese Fahrräder, sondern wir müssen wieder was machen, wir müssen wieder mit Ideen kommen, wir müssen wieder kreativ werden, wir können jetzt nicht einfach Geld in irgendeine Richtung werfen und hoffen, dass das irgendwen trifft, so, sondern man muss jetzt mal wirklich wieder kreativ arbeiten. Und da habe ich so das Gefühl, die Leute, mit denen ich zusammenarbeite, die haben da Bock drauf. Und ich sehe das eigentlich eher so in Richtung, ja, ich sehe, das ist jetzt gerade eine gute Entwicklung. Ich hoffe, dass wir da nicht in einem halben Jahr was ganz anders sagen müssen. Aber finde es gerade irgendwie ein guter, ein inspirierender Vibe, den es da gerade gibt.
Das ist richtig. Was ich nach wie vor als problematisch sehe, dass wir immer noch in diesem After-Corona-Hype hängen. Und ich glaube, es gibt definitiv zu viel Marken am Markt, also für die Nachfrage an Fahrrädern, die regulär da ist. Und ich glaube, allein deswegen wird es da noch ein bisschen Marktbereinigung geben. So, das
voll.
Das finde ich schade für die, die es dann trifft. Aber ich glaube, da kommst du nicht drum rum.
Nee, ich glaube, es wird sowohl einige Marken treffen, es wird aber auch einige Mitarbeiter treffen. Und da muss man sagen, ey, über Corona ist halt diese ganze Branche auch so aufgeblasen worden, wenn du überlegst, vorher gab es halt irgendwie 2 Marketingleute und dann gab es auf einmal in Corona 7 oder 8, wo du so denkst, ja, okay. Das ist halt cool, weil es wurde halt mal, es kamen halt neue Leute rein und so. Aber ich hatte immer so ein bisschen das Gefühl, das ist so die Trockner-Theorie. So 1000 Umdrehungen in Höchstgeschwindigkeit produzieren nichts außer heißer Luft.
Schön gesagt.
Es ist wirklich, also ich hatte so das Gefühl, dass da auch sehr viel in Meetings rumgehangen wurde, ohne dass jetzt wirklich was passiert. Und ja, keine Ahnung. Und ich habe jetzt gerade das Gefühl, es geht wieder zurück so zu dem, was ich so geil fand, wo man halt einfach schnell, cool Sachen machen konnte, Leute anrufen konnte und sagen, hey, wollen wir das machen? Und das sehe ich wirklich gerade als positive Entwicklung wieder, dass alles so ein bisschen wieder geerdet ist. Und wirklich es nicht darum geht, wer hat gerade das meiste Geld, sondern wer hat die besten Ideen. Und am Ende wollen wir halt ja, ist es eine Szene, die unglaublich viel von Motivation, von Ideen, von Community lebt. Und dafür brauchst du gar nicht so viel Geld, sondern du brauchst Leute, die halt Bock drauf haben, das zu machen. Absolut. Und ich glaube, da sind wir gerade wieder auf dem Weg hin und das würde mich extrem freuen.
Ja, das ist ein schönes Schlusswort.
Ja.
Ich bin ein bisschen gerührt auch. Nee, aber hast du recht, hast du absolut recht mit. Ja. Jetzt muss wieder mehr Emotion da rein und es ist einfach, es ist und bleibt ein Sportthema und die ganz, ganz fetten Jahre, die waren halt ganz kurz und jetzt müssen wir uns wieder gesund schrumpfen. Ich glaube auf ein Vor-Corona-Niveau und dann ist alles wieder fein.
Ja, das glaube ich auch. Und ich meine, du siehst ja, überall kommen die Leute zurück, die halt irgendwie die Companies verkauft haben, kommen wieder zurück in die Companies, weil es braucht die Leute, die halt einfach diesen Drive haben und die halt eine Vision haben und die vor allen Dingen das Herz fürs Mountainbiken haben.
Ja, und das oder Thema fürs Radfahren. Verstehen, ne? Also du kannst natürlich ein Profi im Sales sein und, keine Ahnung, Amazon groß gemacht haben, aber deswegen verstehst du nicht unbedingt, was hier bei so verstrahlten Radfahrern abgeht.
Ja, genau.
So schaut es nämlich aus.
Sehr gut, also von daher, ich blicke positiv in die Zukunft.
Dann mache ich mit.
Du auch?
Ja, ne? Grundsätzlich.
Und dann erstmal vielen, vielen Dank für deine Zeit. Und
ich muss noch eine Sache richtig stellen. Ich habe im Mike Kluge Podcast nämlich noch einen Fehler gemacht. Wir haben nämlich Bier getrunken, habe ich ja schon gesagt. Ne? Und dann habe ich gesagt, ich würde mir gerade einen Budweiser genehmigen. Und das ist natürlich kompletter Schwachsinn. Es war ein Budweiser. Und wer den Unterschied nicht kennt, der kann googeln. Genau, ich wollte die tschechischen Bierbrauer nicht beleidigen damit. Das wollte ich noch klargestellt haben. Also ich trinke auch kein Budweiser. Da hört der Spaß nämlich wirklich auf. So tief kann die Krise gar nicht sein.
In diesem Sinne, alles Liebe, alles Gute.
Ja, kommt bis bald ins neue Jahr. Bis dann, ciao, ciao.
Tschüss, ciao, ciao.
Hot Seats and Cold Brews. Dein Mountainbike-Podcast mit Insights, Trash and Talk direkt aus der Szene.